Guten Morgen. Ja, vor circa einem halben Jahr habe ich hier die Gemeinde verlassen, so wie der Daniel es gesagt hat, um auf Bibelschule zu gehen. Und genau, da gehe ich jetzt in eine andere Form der Gemeinde, in eine Brüdergemeinde. Und wenn man in eine andere Gemeinde geht, da unterscheiden sich auch viele Dinge. Zum Beispiel, wie Lobpreis gelebt wird. Bei uns gibt es zum Beispiel keine so schicke Bühne. Unsere Musiker sind auf derselben Ebene, um Einheit zu symbolisieren. Und auch das Liedgut ist ein bisschen älter. Und ehrlich gesagt sagen mir viele Lieder auch echt nicht viel. Das ist Gewöhnung, aber da kommt man schon rein. Und auch auf der Bibelschule sind manche Leute andere Meinung, was Gottesdienstgestaltung angeht. Und so geht mein Thema heute nicht nur um Lobpreis, sondern auch um Gottesdienstgestaltung. Verschiedene Denominationen haben verschiedene Gottesdienstgestaltungen. Zum Beispiel Charismatiker legen ein bisschen mehr Wert auf Lobpreis, manche ein bisschen weniger. Und vielleicht sind wir auch der Meinung, wie Ulrich Zwingli, der sagte, verbannt Musik aus dem Gottesdienst, vielleicht denken wir aber auch, es ist ein Hauptteil unseres Gottesdienstes. Und so habe ich mich mit dem Thema ein bisschen befasst und die Frage hat sich mir gestellt, wie gestalte ich meinen Gottesdienst und welche Rolle spielt Lobpreis im Gottesdienst und in unserem Alltag? So lese ich aus Psalm 95. Kommt herzu, lasst uns dem Herrn frohlocken und jauchzen, dem Hort unseres Heils, lasst uns mit Danken vor sein Angesicht kommen und mit Psalmen ihm jauchzen. Denn der Herr ist ein großer Gott und ein großer König über alle Könige. Denn in seiner Hand sind Tiefen der Erde und die Höhen der Berge sind auch sein. Denn sein ist das Meer und er hat's gemacht. Und seine Hände haben das Trockene bereitet. Kommt, lasst uns anbeten und knien und niederfallen vor dem Herrn, der uns gemacht hat. Denn er ist unser Gott. Und wir das Volk seiner Weide und seine Schafe seiner Hand. Wenn ihr doch heute auf seine Stimmen hören wolltet, verstocket eure Herzen nicht, wie zu Meriba geschah, wie zu Massa in der Wüste, wo mich eure Väter versuchten und prüften und hatten doch mein Werk gesehen. 40 Jahre war dies Volk mir zuwider, dass ich sprach, es sind Leute, deren Herz immer den Irrweg will und die meine Wege nicht lernen wollen, so dass ich schwor in meinem Zorn, sie sollen nicht zu meiner Ruhe kommen. Ja, harte Worte, aber auch gute Worte. Im ersten Vers heißt es, kommt herzu, lasst uns den Herrn frohlocken und jauchzen, dem Hort unseres Heils. Lasst uns mit Danken vor sein Angesicht kommen und mit Psalm ihm jauchzen. Ja, der Psalmist spricht erstmal eine Gottesdiensteinladung aus. Er ruft die Israeliten auf, zusammenzukommen, um Gott zu loben. Es ist eine Einladung wie bei einem Festtag, einem Großereignis. Ich meine, unsere Jugend, die ist gerade Vorbereitungsfreizeit, die bereiten so ein Großevent, so einen Gottesdienst vor. Und der Aufruf des Psalmist erinnert an eine Hochzeit, Hochzeitseinladung. Diese Einladung zeigt, wie besonders doch die Begegnung und die Zeit mit Gott ist. Welcher Stellenwert hat der Gottesdienst in unserem Leben? Ist er minderwert, nur weil er allwöchentlich passiert? Oder wenn wir Römer 12, Vers 1 lesen, sogar ein alltägliches Erleben ist? Sind Sachen, die einmalig sind, mehr wert als die Bedeutung des Gottesdienstes? Es ist ein Ort der gemeinsamen Begegnung mit Gott. Ja, wie schon erwähnt, die Bibel bleibt nicht beim alltäglichen Gottesdienst stehen, sondern zeigt in Römer 12, Vers 1 auf, dass unser Leben ein Gottesdienst sein soll. Das bedeutet nicht, dass wir im Anzug oder im Sonntagskleid unseren Abwasch erledigen sollen, aber es zeigt auf, dass auch da die Herzenshaltung nicht unwichtig ist. Ist es eine Pflichtaufgabe oder ist es eine Möglichkeit, Gott zu loben? Sehen wir da drin die Schöpfung oder ja, vielleicht sogar, wie Gott unsere Sünden abgewaschen hat. Die Freude Am Herrn wird am Anfang des Psalms deutlich, spürbar. Er wiederholt seinen Aufruf. Das Jauchzen, das von Martin Luther doch sehr seicht übersetzt wird, kann man auch mit Kriegsgeschrei gleichsetzen. Oder mit Blasen von Trompeten, also wirklich was Kräftiges. Und hier sieht man, mit welcher Inbrunst die Israeliten Gott die Ehre geben wollen. Es ist ein Siegeslied, das Gott zur Ehre dient. Nicht aus Stolz auf die eigenen Taten, sondern auf das, was Gott für sie getan hat. Mit vollen Stimmen und geneigtem Haupt. Auch wenn Lobpreis in der Bibel nicht immer diese Form hat, kommen sie dennoch vor. Der Grund ihres Lobs wird deutlich, weil der Herr der Hort, der Fels ihres Heiles ist. Obwohl die Israeliten noch nicht das heilsbringende Evangelium wussten, wussten sie dennoch, dass ihre Hilfe und ihr Heil von Gott abhängig ist. Sie hatten oft erfahren, wie Gott trägt. Denn der Herr ist ein großer Gott und ein großer König über alle Götter. Ja, was sind Götter in unserer heutigen Zeit? Trauen wir uns das noch so zu sagen, der Herr ist ein großer Gott und ein großer König über alle Götter? Also das heißt nicht, dass wir jetzt zu jedem Muslim rennen sollen und dem ins Gesicht sagen, ha ha ha, Allah existiert gar nicht. Aber dennoch ein mutiges Bekenntnis zu unserem Gott und ihn ohne Zweifel zu bekennen. Er sagt ja von sich selbst auch schon im Mose, ich bin der ich bin. Er zeigt damit den Anspruch, den er hat, dass er der Einzige ist. Er ist auch der Einzige, der es verdient hat, angebetet zu werden. Ja, wir haben vieles, das uns von Gott wegtreibt, aber auch vieles, das uns zu Gott hinzieht, eigentlich noch viel mehr. Die Schöpfung, Christi Gnade oder die alltägliche Liebe, die wir ja im Alltag an Gott, also alltägliche Situationen, die uns an Gott erinnern. Er ist der einzige lebendige Gott und das Leben macht uns fähig, Beziehungen einzugehen. Und weil er lebendig ist, kann er auch uns und unsere Herzen lebendig machen. In Vers 4 steht, denn in seiner Hand sind die Tiefen der Erde und die Höhen der Berge sind auch sein. Denn sein ist das Meer und er hat es gemacht und seine Hände haben das Trockene bereitet. Ja, die Verse 4 und 5 sind ein Beispiel für die Ehrfurcht vor Gott. Sie spiegeln seine Größe in Bildern wie die Weite des Meeres, die Höhe der Berge, die Schönheit der Sterne. Habt ihr mal nachts die Sterne beobachtet und ist euch eurer Bedeutungslosigkeit bewusst geworden beim Anblick des Uhrwerks des Universums? Die Schöpfung kann uns zu Gott führen und sollte es auch. Sie zeigt uns unsere sekundäre Rolle und Gottes primäre Rolle in unserem Leben. So führt uns die Schöpfung in eine innere Haltung, die in Lobpreis münden sollte. Lobpreis ist das Werk, das aus einer anbetenden Haltung resultiert. Wir haben viel gute Lieder vorhin gesungen, die richtig guten Inhalt haben, aber wenn unsere Haltung dazu nicht stimmt, dann können wir noch so schöne Lieder singen mit dem perfekten Inhalt, bringt uns trotzdem nichts. Es kommt darauf an, was unsere Herzenshaltung ausmacht. Ohne die richtige, Gott zugewandte Haltung sind wir nicht fähig, Lobpreis zu betreiben. Gott, lasst uns anbeten. Kommt, lasst uns anbeten und knien niederfallen vor dem Herrn, der uns gemacht hat, denn er ist unser Gott und wir das Volk seiner Weide und Schafe seiner Hand. Aus diesem Bewusstsein heraus sind wir eingeladen, vor ihm niederzufallen. Es ist kein Zauberspruch, der uns dazu zwingt und auch keine Pflicht, wenn uns nicht danach ist. Ich war letzten Sonntag nach dem Gottesdienst mit einigen aus der Gemeinde bei einem Footballspiel, Deutschlands und Europas größtem Footballspiel, was man sich so vorstellen kann. Es kamen 36.000 Besucher in Stuttgart in die Arena und die Stuttgarter haben gegen die Spieler aus Wien gespielt und es War ein sehr spannendes Spiel, ein sehr knappes Spiel. Und im Höhepunkt der Veranstaltung, wenn man mit seinem Heimteam mitgefiebert hat, hat es einen dazu bewegt, aufzustehen. Es war fast wie automatisch, dass auch Leute, die nichts von dem Spiel verstanden haben, aufgestanden sind, weil sie verstanden haben, was jetzt hier passiert, was das Wichtige ist, dass das Heimspiel gewinnt. Und die Stuttgarter haben auch gewonnen. Das war ganz sympathisch, weil ich auch mit einigen der Spieler schon zusammengespielt habe. Genau, aber diese Emotionen, die empfinden manche nicht beim Footballspiel, sondern vielleicht bei einer atemberaubenden Landschaft oder bei Musik oder beim Dröhnen der Motoren. Es ist ein Bewusstsein, das uns die Ehre Gottes niederbringt. Und dies aus Dankbarkeit, Freude und Lobpreis auf die Knie bringt. Der Psalmist hatte erkannt, dass er ein Teil der Schafeherde ist und nicht der Hirte. Der Hirte ist Gott. Und das ist ein weiterer Grund zur Anbetung und zum Lobpreis. Und wenn wir darüber nachdenken, was das für uns heißt, dann verstehen wir, wie wir Gott vertrauen dürfen, dass er uns führt. Ja, so wie im Psalm 23 beschrieben wird, führt er uns zu guten Quellen. Er führt uns weiter und nimmt uns eine Menge Druck von den Schultern. Wir dürfen bei ihm ausruhen, weil er die Verantwortung übernehmen will. Das heißt nicht, dass wir faul sein dürfen, aber wir dürfen unseren Blick auf ihn lenken. Und das stillt das unser natürliches Ruhebedürfnis, das wir haben. Doch ein Hirte hat nicht nur die Aufgabe zu führen, sondern auch zu ermahnen. Und das wird in den nächsten Versen deutlich. Hier gibt es einen kleinen Umschwung. Wenn ihr doch heute auf seine Stimme hören wollt, verhärtet euer Herzen nicht, wie zu Meriba geschah, wie Massa in der Wüste, wo mich eure Väter versuchten und prüften und doch mein Werk gesehen hatten. Ja, hier wechselt der Psalmist vom Lobpreis zur Verkündigung. Der musikalische Part kommt langsam zu einem Ende und die Predigt beginnt. Ja, wir wünschen uns oft, dass wir Gottes Stimme hören. Gerade im Lobpreis kommt uns Gott manchmal ziemlich nah, auch er berührt uns auf eine unfassbare Weise. Und wenn wir Gott folgen, haben wir ein natürliches Verlangen nach Führung. Ja, doch wie gehen wir um, wenn Gottes Führung uns nicht ganz so gefällt? Der Psalmist greift die 40 Jahre Wüste auf und zeigt, dass Gott damit nicht ganz so einverstanden ist, wie die Israeliten leben. Aber stellt euch vor, ihr seid in derselben Situation. Stellt euch vor, ihr seid das Volk Israel. Mose sagt euch, wir gehen wandern. Und die Israeliten fragen vielleicht verlegen, ja, wie lang denn? Und Mose sagt, bisschen zornig, ja, 40 Jahre. Und vielleicht kommt auch noch ein leises Warum von hinten. Und Mose schaut euch an und sagt, ihr wisst schon warum. Und das ist ein ungewollter Rollentausch für die Israeliten, weil sie eigentlich die waren, die bestimmen wollten. Und jetzt ist aber Gott in der Bestimmungsposition. Meriba bedeutet Rebellion, Massa Prüfung. Zwei Orte, die keinen besseren Namen haben konnten. Ja, vielleicht hören wir Gottes Stimme manchmal nicht, weil wir nicht bereit sind. Oder vielleicht, weil wir sie gar nicht hören wollen. Gute Worte sind ein Segen, aber wie sieht es mit Worten der Mahnung aus? Wo werden wir kritisiert? Sind sie auch von Gott? Gott tadelt die Israeliten und warnt sie davor, wie ihre Vorfahren zu werden. Und weil das offensichtlich nicht ganz so gut geklappt hat, kommt genau der Abschnitt, den wir heute gelesen haben oder den ich vorhin vorgelesen habe, ein zweites Mal in Hebräer 3, Vers 7 bis 17, glaube ich. Und man sieht, wie sich das einfach wiederholt. Also das erste Mal war in der Wüste, zweite Mal Psalme, dritte Mal Hebräerbrief, weil sie es immer noch nicht verstanden haben, worum es denn eigentlich geht. Ja, Ermahnung ist ein Teil des Gottesdienstes und sie rückt das Rollenverhältnis zwischen uns und Gott wieder zurecht. Die scheinbar harten Worte sollen die Israeliten nicht ins Verderben führen, sondern davor bewahren. Gute Gefühle sind wichtig und auch der ganze Part des guten Fühlens im Lobpreis ist wichtig, aber soll nicht unser Hauptschwerpunkt der Theologie sein. 40 Jahre war dies Volk mir zuwider, dass ich sprach, es sind Leute, deren Herzen immer den Irrweg will und die meine Wege nicht lehren wollen, so dass ich schwor in meinem Zorn, sie sollen nicht zu meiner Ruhe kommen. Der Wille, nicht umzukehren, war so tief in Israel verankert, dass 40 Jahre nicht genug waren, um ihre Rebellion zu beseitigen. Es war nicht nur ein bisschen angefressen sein, sondern ein richtiger Zorn. Und zwar ein gerechter Zorn, der aus Liebe geboren wurde. Gott versorgte trotz seines Zorns die Israeliten trotzdem. Er gab ihnen genug zu essen, kümmerte sich, dass die Schuhe nicht kaputt gingen und tat viele Wunder. Aber ihre Herzen waren trotzdem hart. Und vielleicht lag es an fehlender Geduld, aber der Text sagt auch, dass ja, die Rollenwahrnehmung von Israel gestört war. Sie waren die, die Gott geprüft haben. Aber eigentlich sollte die Wüste eine Prüfung für Israel sein. Und dadurch empfand Gott einen großen Ekel. Ihre anbetende Haltung war ihnen durch die äußeren Umstände verloren gegangen. Sie hatten ihr Ziele im Leben vergessen und dadurch harte Herzen bekommen. Es führte schließlich, dass Gott sein Versprechen zur Ruhe zurückgezogen hat. Ja, wie oft ist Gott nicht Mittelpunkt unserer Gebete? Wie oft sind es unsere Probleme? Unsere Gebete wären ja schön, aber unsere Probleme sind oft ein Großteil unserer Gebete. Erfüllt unser Leben den Anspruch, Gottesdienst zu sein, so wie es in Römer 12 heißt? Dienen wir Gott in wirklich allem? Auch hier dürfen wir dankbar auf die Gnade Gottes gucken, die vor allem durch das Kreuz sichtbar wurde. Unser Versagen zeigt nur umso mehr, wie groß Gottes Gnade ist. Sie rückt durch den Heiligen Geist unser Selbstbild ins richtige Licht. Wir sind geliebte Kinder Gottes, die oft nicht den richtigen Weg wählen. Aber trotzdem, wenn wir zu Gott kommen, dürfen wir seine Gnade und seine Liebe erleben. Die Ruhe, die Gott denen verwehrt, die nicht nach ihm suchen, bietet er seinen Kindern an. Es ist bezeichnend, dass wir mit dem Kriegsgeschrei, was ich vorhin erwähnt habe, unserem Ärger freie Luft machen dürfen, um bei Gott Ruhe zu finden. Ich komme zum Schluss. Wir sehen, wie Gott scheinbar widersprüchliche Punkte der Emotionen vereint und wie das für ihn kein Problem ist. Diese Ermahnung, dieses schlechte Gefühl, wenn man ertappt worden ist, mit der wohligen, molligen Gefühl des Lobpreis, wo Gott einem ganz nahe kommt. Und auch diese Ermahnung soll hoffentlich wieder zur Anbetung führen. Wir bleiben nicht bei diesem Punkt des schlechten Gewissens stehen, sondern erfahren immer neu Gottes Liebe. Er gibt uns Raum, die Farbpalette der Gefühle bei ihm abzuladen. Und er zeigt uns damit, dass er damit auch richtig umgehen kann. Auch Ermahnung kann Teil des Chores unseres täglichen Gottesdienstes sein, weil sie uns neu auf ihn ausrichtet. Ja, und nur durch die richtige Herzenshaltung sind wir fähig, Lobpreis zu praktizieren. Lobpreis muss nicht immer mit Musik zu tun haben, aber Musik kann uns dabei helfen, Gott anzubeten. Und wir haben auch einige biblische Beispiele. Psalm 95 ist bei weitem nicht der einzige, also 81 und Weitere sind da auch inbegriffen. Ja, auch im Alltag können kleine oder große Aufgaben uns zur Anbetung führen und sollten es auch, wenn wir dort immer wieder Gottes Ehre erkennen. Aber manchmal geht es einem so, dass, wenn man seinen alltäglichen Gottesdienst reflektiert, feststellt, ja, ist jetzt nicht auf Gott ausgerichtet, dann dürfen wir trotzdem zu Gott kommen und ihm um Änderung bitten und uns unsere Herzen neu ausrichten lassen. Ja, Gottesdienst besteht nicht nur darin oder daraus, dass wir Gott dienen, sondern dass Gott, obwohl er Herrscher ist, auch dienen will. Er ist gekommen zum Dienen und uns ja, näher zu ihm zu führen. Und das schenkt uns auch wieder neu eine dienende Haltung, wenn wir seinem Vorbild folgen. Es ist aus menschlicher Sicht schwierig vorzustellen, dass Gott, ein Gott, zum Dienen kommt. Wenn wir uns unsere Superhelden vorstellen oder andere Religionen angucken, dann ist Gott antastbar, unantastbar und ihm gebührt alle Ehre. Aber Gott ist auch gekommen, um uns zu dienen. Und ja, weil wir den Wunsch haben, ihm ähnlicher zu werden und weil wir ihm auch ähnlicher werden sollen, soll das auch ein Bestandteil unseres Gebetslebens sein. Wir sollen beten, dass wir ihm ähnlicher werden und auch eine dienende Haltung bekommen. Ja, aber das ist auch ein gefährliches Gebet, dass wir da sprechen dürfen, wenn wir sagen, Gott verändere uns auch zu dienenden Herzen, weil es wirklich auch eintreffen kann.